Nachdem sie für kurze Zeit die Landmänner verjagen können, gelingt es Donski und seinen Leuten, Wanda in das Haus zu schaffen. Erstaunlicherweise lebt sie noch. Blut strömt aus den Lippen, die er noch unlängst so küsselustig angesehen. Er reißt das Oberteil des Kleides auf, damit sie Luft bekommt. Reizend quoll der weiße Busen der Fürstin hervor. Es scheint, als könnte alles gut werden. Doch neue Ströme Blutes zeigen, dass es schlecht aussieht. Unerschrocken schnappt sich Donski ein Taschentuch, taucht es in Wasser und drückt damit das Gehirn sanft in die Wunde zurück und schloss diese mit dem nassen Tuch. Dieses unorthodoxe Vorgehen ist verblüffend wirksam, zumindest für einen Augenblick. Wanda schlägt die Augen auf, fieberhaft greift sie mit den blutbeschmierten Handflächen nach Donskis Hand, küsst sie, lächelt selig und stirbt. Wenn man diese Zeilen liest, versteht man allmählich, weshalb Kraft Ebing ihren Autor zum Namensvater einer Sexualpathologie wählte. Aber wie gezeigt, die filmreife Gewalt des Textes unterscheidet sich nicht allzu sehr von anderen Erinnerungen. Die Szene etwa, in der Wandas Gehirn aus dem Schädel dringt, gleicht einem denkwürdigen Moment in den Erinnerungen des polnischen Adligen Ludowik Debicki. Er war zu der Zeit des Aufstands 4 Jahre alt und beschrieb später, wie ein Bauer mit einem Axthieb den Schädel eines jungen Mannes spaltete, sodass das Gehirn auf das Scheunendach heraussprang. Entsetzt versuchte die Schwester des Mannes, Blut und Hirn aus dem Gesicht ihres Bruders zu wischen, während einige Bauern, was wenig wahrscheinlich ist, Wasser herbeischafften, um ihn aufzuwecken. Sacher-Masochs Roman weist noch andere interessante Merkmale auf. Dazu zählt nicht zuletzt die gebrochene Erzählweise aus mehreren Perspektiven, bei der die verschiedenen Parteien, polnische Adlige, polnische und ukrainische Bauern, alle im Licht ihrer eigenen Sehnsüchte, Werte und ihres Bewusstseins der Vergangenheit dem Leser lebendig vor Augen gebracht werden. Sie alle werden sowohl des Mitgefühls würdig als auch unvollkommen geschildert. Womöglich war das Sacher-Masochs Versuch, das Problem zu umgehen, das die Erinnerung an vergangene Episoden gewaltsamer Konflikte kennzeichnet, in Gesellschaften, die immer noch, zumindest offiziell, danach trachteten, zusammenzufinden. Seine entsetzliche sexualisierte Lust an der Gewalt ist schwieriger zu deuten, auch wenn eine wirklich multiperspektivische Wahrnehmung von Situationen, in denen Gewalt ausbricht, womöglich um eine fantasievolle Verortung der eigenen Person sowohl in der Rolle des Täters als auch der des Opfers von Gewaltakten nicht umhinkommt. Im Herzen der Empfindung von Sacher-Masoch Junior für die Gewaltakte in Galizien lag etwas Selbsterlebtes und im Gedächtnis Verhaftetes. In einem 1879 veröffentlichten autobiografischen Fragment erinnerte er sich an das, was er als 10-jähriger Knabe gesehen hatte. Unvergesslich blieben mir die furchtbaren Szenen des Jahres 1846. Ich sah die Insurgenten teils tot, teils verwundet an einem trüben Februartag von den bewaffneten Bauern eskortiert in Lemberg ankommen. Sie lagen auf kleinen, elenden Wagen. Das Blut rann aus dem Stroh herab und die Hunde leckten es auf.